Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Herzlich willkommen. Sie haben es in den Nachrichten gehört, im Ringen zwischen mehreren EU-Staaten um das Schicksal der Flüchtlinge, die auf dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 vor Lampedusa ausharren, zeichnet sich eine Lösung ab. Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin:
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir an diesem Wochenende eine Lösung bekommen. Aber das ist ein typischer Fall, wo eigentlich die Europäische Union zuständig wäre. Es ist traurig.
Wie aber eine Lösung aussehen könnte, ist noch etwas unklar. Über den Zwischenstand berichten wir in dieser Sendung. Außerdem viel Bilaterales, wenig Multilaterales. Bilanz des ersten Tages des G20-Gipfels in Osaka. Viel Beschluss, wenig Begeisterung. Der Bundesrat verabschiedet das Migrationspaket der Bundesregierung. Und viel Klarheit, wenig Zweifel. Das türkische Verfassungsgericht hat die einjährige Untersuchungshaft des Journalisten Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann um die Proteste in Hongkong. Präsidenten und Regierungschefs der 20 führenden Industrienationen tagen zurzeit im japanischen Osaka. Es ist ein Gipfel, der im Schatten des schwelenden Handelskonflikts zwischen China und den USA steht. Und vieles dreht sich um die Frage, ob sich die 20 auf eine gemeinsame Schlusserklärung einigen können. Sollte das scheitern, wird die Hoffnung auf multilaterale Strukturen zur Ordnung internationaler Beziehungen weiter geschwächt. Malte Pieper über Gespräche zwischen Politik und Kultur.
Die Sonne ist bereits untergegangen in Osaka, der zweitgrößten Stadt Japans, als sich die Staats- und Regierungschefs auf der Burg versammeln, die man sich natürlich eher als Überbleibsel aus einem Samurai-Film, denn als Teil einer mitteleuropäischen Verteidigungsanlage vorstellen muss. Es wartet auf sie und ihre Partner das kulturelle Abendprogramm der japanischen Gastgeber. Lächelt Japans Premier Shinzo Abe seinen Kollegen zu. Nach den ganzen Reden des Tages seien sie doch jetzt bestimmt fast am Verhungern. Und geredet wurde tatsächlich jede Menge. Anders als früher weniger die G20 alle miteinander als einzeln im Separé, sogenannte bilaterale Gespräche einzelner Staatschefs. Wohl überraschendstes Beispiel dabei US-Präsident Trump und Russlands Wladimir Putin, die keine Gelegenheit ausließen, durch zwischenmenschliche Gesten zu demonstrieren, wie gut sie sich verstehen. Gab denn auch Donald Trump nach dem rund einstündigen Tête-à-tête der beiden zu Protokoll, man werde über mögliche Handelsprobleme reden, genauso wie über neue Abrüstungsinitiativen. Was verwundert, standen doch zuletzt die Zeichen im amerikanisch-russischen Verhältnis eher auf Aufrüstung. Ganz anders die deutsch-amerikanischen Gespräche. Während Trump Angela Merkel geradezu überschwänglich als großartige Frau und Freundin begrüßte, würdigte die Kanzlerin den Amerikaner zunächst keines Blickes. Nach ihrem Gespräch sagte sie, sie habe versucht, vor allem in der Krise am Persischen Golf, also im Verhältnis zum Iran, entkrampfend zu wirken.
Die Frage, wie kann man hier auch in einen Verhandlungsprozess kommen, was ich sehr stark befürwortet habe. Aber das ist natürlich nach wie vor eine sehr angespannte Situation.
Wie man es aber auch dreht und wendet, es ist wieder einmal Donald Trump, der diesen Gipfel zu dominieren droht, auf den sich alle Kameras richten, dessen Veto zu weitreichenden Erklärungen alle sofort weiter transportieren. Man dürfe sich bei diesem Treffen aber auch nicht täuschen lassen, mahnt etwa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Seit Herr Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, ähneln sie sich immer mehr. Es ist aber nicht so, dass der G20 nur den Launen des amerikanischen Präsidenten ausgesetzt wird. Andere haben auch Stimmungen und Befindlichkeiten, die sie vorbringen.
Und so scheint wenig voranzugehen. Bei internationalen Handelsabkommen, die will Trump am liebsten nicht. Bei verstärkten Bemühungen zum Klimaschutz, die wollen weder Amerikaner noch Brasilianer und vielleicht nicht mal die Gastgeber aus Japan. Ob eine gemeinsame Abschlusserklärung am Ende auf dem Tisch liegt, das ist offener denn je. Aber um noch einmal EU-Kommissionspräsident Juncker zu zitieren, diese Abschlusserklärung, die lese doch eh keiner. Der Ausgang ist also völlig offen. Bleibt noch der Blick auf die Gesundheit der Kanzlerin. Die zog ihr Programm ziemlich tough durch. Kein Zittern, kein Schwächeln. Eher präsentierte sich Angela Merkel so, wie sie die Journalisten kennen. Immer einen trockenen Spruch auf den Lippen. Wie als sie kurz vor Ende des ersten Tages zu einem Statement vor die aufgebauten Kameras geführt wurde.
Anblick wie in der Schulklasse.
Bereits in der Nacht deutscher Zeit geht es weiter. Das dann wohl wichtigste Treffen, US-Präsident Trump und sein chinesischer Kollege Xi. Wichtigster Gesprächspunkt, weiten die USA und China ihren Handelskrieg noch aus oder vereinbaren sie etwa einen Burgfrieden?
Malte Pieper vom G20-Gipfel ins Inland. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat heute ein Paket von Gesetzen auf den Weg gebracht, das sich um verschiedene Aspekte von Migration dreht. Es reicht von Abschiebung bis hin zur Fachkräftezuwanderung. Im Vorfeld war lange offen, ob im Bundesrat einige dieser Gesetze an den Vermittlungsausschuss überwiesen werden würden. Doch dann gab es doch für alle Teilgesetze Mehrheiten in der Länderkammer. Gudula Geuter hat sich das angeschaut.
Am Ende scheuten sich die Länder, das umfangreiche Paket zur Migration wieder aufzuschnüren. In einigen Punkten hatten die Bundesratsausschüsse empfohlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Im Ergebnis passierten alle 7 Gesetze die Länderkammer. Wobei Baden-Württembergs Innenminister, der CDU-Politiker Thomas Strobel, mit seiner rückhaltlosen Empfehlung fast allein stand.
Das vorliegende Migrationspaket bringt uns in der Gesamtschau weiter auf unserem Weg für Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik. Kurz gesagt, Herz und Härte, beides wird heute gesetzt.
Das Paket, mühsam ausgehandelt in der Koalition aus CDU, CSU und SPD im Bundestag, verteidigte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius als Kompromiss. Auch das besonders umstrittene Gesetz, das Abschiebungen erleichtern soll. Hier habe die SPD viele Härten mildern können. Das Grundanliegen aber, so Pistorius, sei richtig.
Abschiebungen sind für Betroffene eine äußerst belastende Situation. Es geht hier eben nicht nur um Zahlen und Fakten und schon gar nicht um Quoten. Es geht um Menschen, die gehen müssen, weil sie nun mal kein Bleiberecht erhalten. Aber zur Wahrheit gehört auch, zahlreiche Abschiebungen sind in der Vergangenheit gescheitert, weil diejenigen, die abgeschoben werden sollten, nicht angetroffen wurden. Sie sind auch gescheitert, weil die Betroffenen keine Papiere hatten oder sie nicht genügend oder gar nicht an ihrer Identitätsklärung mitgewirkt haben.
Gleichwohl bleibt auch bei ihm Kritik, etwa an der Regelung, die vorsieht, Sozialleistungen auf Null zu kürzen. Das soll, abgesehen von Härtefällen, für die gelten, die in einem anderen EU-Staat einen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben. Verfassungsrechtlich zweifelhaft nannte das Pistorius und inhaltlich verfehlt.
Das durchschaubare Ziel, die betroffenen Menschen aus dem Land zu drängen, wird nicht erreicht werden. Und gleichzeitig verlagert man die Verantwortung auf die Kommunen, die mindestens ordnungsrechtlich gehalten sind, einzuspringen.
Dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderfielen, kritisierten auch andere. Der Grüne Dieter Lauinger etwa, Minister für Justiz und Migration in Thüringen, der Einschränkungen für die kritisierte, die nicht an der Beschaffung von Papieren mitwirken.
Wohin soll man denn Personen bitteschön hin abschieben, bei denen die Identität nicht geklärt ist? Damit schaffen Sie per Gesetz eine Frustration, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr Umfeld treffen wird. Und in diesen Konflikt laufen wir sehenden Auges hinein.
Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp begrüßte zwar, dass in Zukunft Straftäter besser abgeschoben werden könnten, aber, so der FDP-Politiker,
ich will aber an der Stelle auch, was das Erwartungsmanagement gegenüber der Bevölkerung angeht, darauf hinweisen, dass das auch weiterhin ins Leere laufen wird, wenn wir nicht zu entsprechenden Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern kommen. Und hier hat uns der Bundesinnenminister in der Vergangenheit sehr viel versprochen, allerdings nicht sehr viel gehalten.
Für die SPD ist in diesem Paket der große Punkt auf der Habenseite das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Den Hinweis darauf übernahm freilich im Bundesrat der Thüringer Politiker aus der Linkspartei, Benjamin Immanuel Hoff.
Für mich ist wichtig, dass wir heute mit diesem Gesetz ein Einwanderungsgesetz verabschieden wollen, das der Idee folgt, Zuwanderung zu ermöglichen. Das ist tatsächlich für die bundesrepublikanische Geschichte, insbesondere auch seit 1990, ein wichtiger erster großer Schritt. Den dürfen wir bei vielen kritischen Anmerkungen nicht geringschätzen.
Der SPD-Mann Pistorius sprach hier von einem wichtigen Schritt, wies aber darauf hin, dass dieses Gesetz nur wirken werde, wenn unter anderem mit schnellen Verfahren zur Anerkennung von Berufsabschlüssen und einfachen Verwaltungsverfahren weitere Schritte folgten.
Gudula Geuter berichtete und zum Migrationspaket auch ein Kommentar von ihr ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Der Umgang mit Flüchtlingen und Migranten spielte heute auch in einem sehr konkreten Zusammenhang in Berlin eine Rolle, denn hinter den Kulissen wird offenbar in mehreren EU-Staaten verhandelt, ob und wer wie viele der mehr als 40 Bootsflüchtlinge der Sea-Watch aufnimmt. Dieses Schiff mit einer deutschen Kapitänin liegt weiterhin vor der italienischen Insel Lampedusa und darf nicht in den Hafen einlaufen. Doch nun scheint sich eine Lösung abzuzeichnen aus Rom, Tassilo Forchheimer.
Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg und Portugal sind nach Angaben von Italiens Außenminister Moavero bereit, die 40 verbliebenen Migranten von Bord der Sea-Watch bei sich aufzunehmen. Das hat das italienische Außenministerium am Nachmittag bekannt gegeben. Das Innenministerium in Rom kommentierte die Mitteilung mit den Worten, die harte Linie der italienischen Regierung beginne, erste Früchte zu tragen. Bevor die Migranten tatsächlich von Bord gehen könnten, erwarte Italien entsprechende Garantien der aufnehmenden Staaten. Unterdessen sind Vertreter der italienischen Finanzpolizei am Nachmittag erneut an Bord der Sea-Watch gegangen, offiziell um der deutschen Kapitänin mitzuteilen, dass gegen sie ermittelt werde. Carola Rackete werden von der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und eine Verletzung des Seerechts vorgeworfen, sagt eine Sprecherin von Sea-Watch. Morgen soll die 31-jährige Schiffsführerin vernommen werden. Darüber hinaus werde geprüft, ob die Sea-Watch beschlagnahmt werden könne, teilte der zuständige Staatsanwalt nach Angaben des italienischen Rundfunks mit. Dazu habe die Finanzpolizei bereits entsprechende Unterlagen an Bord des Schiffes eingesehen.
Tassilo Forchheimer. Die Bundeswehr wird 12 Monate länger in Libanon und im Kosovo Dienst tun, das beschloss heute der Bundestag. Im Libanon unterstützt die Bundesmarine mit einer Höchstgrenze von 300 Soldaten die internationale UNIFIL-Mission. Die sieht die Sicherung der libanesischen Küste und der Küstengewässer vor und soll Waffenschmuggel unterbinden. Sehr viel umstrittener ist im Bundestag dagegen die Mission im Kosovo. Klaus Remme hat die Debatte dazu verfolgt.
Gleich zu Beginn der Debatte sprach Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, vom Kosovo als einem für Deutschland symbolischen Land.
Es steht für eine neue Ära in der deutschen Sicherheitspolitik, eine Ära, die bis heute andauert. Denn dort, im Kosovo, wurde die Bundeswehr zum ersten Mal mit einem robusten Mandat eingesetzt. Im Kosovo war die Bundeswehr zum ersten Mal im Krieg.
Im Parlament ging es heute um die 20. Verlängerung des Mandats. Allein die lange Einsatzdauer zwinge zur Frage, war der Einsatz richtig und ist die Fortsetzung sinnvoll? Aus Sicht der SPD lautet die Antwort zweimal ja. Zwar werde hier nicht kurzfristig die Schweiz des Balkans entstehen, aber, so Felgentreu,
das Töten hat aufgehört. Die Menschen können in Sicherheit ihre Zukunft planen. Die Lage hat sich gewandelt. Die Zukunftsperspektiven des Kosovo hängen heute nicht mehr an der NATO, sondern an der Europäischen Union. Und das ist ein riesiger Fortschritt.
Die AfD-Fraktion war heute im Parlament entschieden anderer Ansicht.
Herr Felgentreu, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet.
So reagierte der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er verwies auf die anhaltenden ethnischen Spannungen, auf Korruption bis hoch in die Staatsführung, so Hampel, auf einen vermeintlichen Völkerrechtsbruch durch den Westen zu Beginn der Intervention. Dieser Einsatz sei nicht den Knochen eines einzelnen deutschen Soldaten wert.
Beenden wir schleunigst diesen Einsatz. Er hat Deutschland weder Ruhm noch Ehre noch Anerkennung gebracht.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Johann Wadephul, reagierte auf Hampel so.
Das diskreditiert den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten in einem Ausmaß. Das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das können wir hier nicht stehen lassen.
FDP und Grüne stimmten zusammen mit den Regierungsfraktionen für das Mandat. Hier Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Liberalen und Manuel Sarrazin, Grüne.
Der Einsatz der NATO hatte Erfolg und hat diesen Bürgerkrieg beendet. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in der Senkung der Personalobergrenze der Bundeswehr. Umfasste das Mandat mal zu Spitzenzeiten bis zu 8.500 Soldaten, ist es heute bei 400.
Für uns Grüne sind der Frieden in der Region und die Stabilität ein übergeordnetes Ziel. Deshalb werden wir der Verlängerung des Mandats zustimmen.
Wie die AfD votierte auch die Linksfraktion gegen den Einsatz. Deutschland habe zusammen mit der NATO durch das militärische Engagement Völkerrecht gebrochen, so der Abgeordnete Alexander Neu.
Wer über die Annexion der Krim spricht, aber die eigene Mittäterschaft in der Zerschlagung Jugoslawiens und einer Zerlegung des Völkerrechts verschweigt, der offenbart sein instrumentales Verhältnis zum Völkerrecht.
Mit 493 gegen 146 Stimmen wurde der Kosovo-Einsatz erneut verlängert. Ähnlich deutlich wurde auch ein neues Mandat für die deutsche Beteiligung am Libanon-Einsatz beschlossen, wo die Bundeswehr unter anderem hilft, Waffenschmuggel zu unterbinden.
Mandatsverlängerung im Bundestag, Klaus Remme informierte. Vor knapp 30 Jahren fiel die Mauer in Berlin. Anschließend beschleunigte sich der Niedergang des sozialistischen Einparteiensystems rasant, 1990 dann die deutsche Einheit. Doch an manchen Stellen sind bis heute Folgen der Diktatur spürbar. Noch immer stellen beispielsweise Opfer des SED-Regimes Anträge auf Rehabilitierung. Nach der derzeitigen Regelung läuft die Frist für solche Anträge Ende des Jahres aus. Nun soll per Gesetz geändert werden, dass das möglich ist. Heute war erste Lesung im Bundestag. Matthias Reiche.
Ziel ist, dass politisch Verfolgte des DDR-Regimes auch in Zukunft rehabilitiert und entschädigt werden können. Dafür müssen die zum Jahresende auslaufenden sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze dauerhaft entfristet werden. Noch immer stellen jedes Jahr tausende Menschen einen solchen Antrag. Auch wenn sich das erlittene Unrecht natürlich niemals völlig heilen lässt, wie Arnold Fartz in der Debatte sagte, der CDU-Politiker wurde in der DDR auch selbst politisch verfolgt.
Der Staat, Bundesrepublik Deutschland, kann einen ehemaligen Gefangenen, der in einem Arbeitslager gewesen ist, nicht die nächtlichen Albträume nehmen, von denen er jetzt noch aufwacht. Aber was wir tun können, ist, wir können versuchen, so viel wie möglich Heilung zu verschaffen. Und das ist, glaube ich, ein selbstverständlicher Anspruch, den ein Rechtsstaat an sich stellen muss.
In diesem Sinne sieht das Gesetz auch vor, die Entschädigung für DDR-Heimkinder zu erleichtern und auszuweiten. So können Kinder, die ins Heim kamen, weil ihre Eltern politisch verfolgt wurden, künftig auch Unterstützungsleistungen erhalten. Ob damit die Zahl zusätzlich anspruchsberechtigter Betroffener deutlich steigen wird, ist dabei bisher völlig offen. Einige Schätzungen gehen von etwa 200 Fällen aus, was andere Experten aber als deutlich zu niedrig beurteilen.
Matthias Reiche. Die Schülerbewegung Fridays for Future hatte heute einmal mehr zu Protesten für Klimaschutz aufgerufen. In Berlin bildeten die Demonstranten beispielsweise eine Menschenkette um den Reichstag. Ihnen geht es darum, die Regierung zu schnelleren und intensiveren Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen. Fast alle Parteien erarbeiten oder überarbeiten ja derzeit aufgrund des gewachsenen gesellschaftlichen Drucks ihre Klimakonzepte. Konkrete Forderungen legten heute die Grünen vor. Barbara Schmidt-Matern.
Je länger der grüne Höhenflug bei Wahlen und Umfragen anhält, desto nervöser wird die politische Konkurrenz. Die Klimapolitik der Grünen sei weder durchdacht noch durchfinanziert, kritisiert Christdemokrat Friedrich Merz im Fernsehsender Phoenix.
Die Grünen versprechen jetzt 100 Milliarden Klimafonds, bleiben der deutschen Öffentlichkeit aber die Antwort schuldig, wie das eigentlich bezahlt werden soll. Sie werden in den Medien hochgejatzt. Alle 90 Sekunden verliebt sich ein deutscher Journalist in Robert Habeck. Und stellt nicht die Frage, wo kommt eigentlich das Geld her, das ihr dafür diesen Klimafonds mit 100 Milliarden zur Verfügung stellt. Dann sagen wir, die Antwort kommt im September.
Friedrich Merz verwechselt hier offenbar seine eigene Partei mit den Grünen. Denn es ist die CDU, die erst im September ihren klimapolitischen Fahrplan vorlegen will. Die Grünen bringen derweil allein heute am letzten Plenartag vor der Sommerpause 5 Anträge und 2 Gesetzentwürfe zur Klimapolitik in den Bundestag ein. Und am Vormittag stellten sie in Berlin ein Sofortprogramm für den Sommer vor.
Was jetzt zu tun ist beim Klimaschutz, weil wir uns ja gemeinsam als Bundesrepublik Deutschland, als Weltgemeinschaft 2015 in Paris darauf verständigt haben, dass wir alle auf dieser Welt alles dafür tun werden, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.
Daran erinnert Parteichefin Annalena Baerbock. Das 11-seitige Papier, das die Partei, die Bundestagsfraktion und die Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung gemeinsam verfasst haben, enthält 3 Kernforderungen. Der Kohleausstieg soll zügig eingeleitet und die Energiewende beschleunigt werden. Zweitens unterstützen die Grünen ausdrücklich den Plan der sozialdemokratischen Bundesumweltministerin Svenja Schulze für ein Klimaschutzgesetz. Und drittens plädieren die Grünen für einen CO2-Preis, der etwa klimafreundliches Heizen und Autofahren belohnt. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll im Gegenzug ein Energiegeld von 100 Euro pro Jahr erhalten. Die Stromsteuer will die Ökopartei nahezu vollständig abschaffen. Fraktionschef Anton Hofreiter.
Also die Gesamteinnahmen über den CO2-Preis sind ca. 15 Milliarden Euro. Davon gehen die 6,2 Milliarden Euro weg, die Stromsteuer Abschaffung kosten. Das restliche Geld steht zur Verfügung zur Auszahlung.
Was der frühere Parteichef Cem Özdemir schon vor Jahren eingefädelt hat, nämlich die Annäherung der Grünen an die Wirtschaft, das führt die Ökopartei inzwischen erfolgreich fort. Özdemirs politischer Ziehvater, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, stellt klar:
Aus der Wirtschaft habe ich noch niemals von irgendjemandem Kritikpunkt einer CO2-Bepreisung gehört. Im Gegenteil.
Außerdem enthält das Sofortprogramm Maßnahmen für klimafreundliches Bauen und vor allem für den Verkehrssektor. Mehr Ladesäulen für Elektroautos und ein Bonus-Malus-System beim Autokauf. Je weniger CO2 ein Auto ausstößt, desto höher die staatliche Förderung. Fraktionschef Anton Hofreiter spricht von Umverteilung.
Wohlverdienende Menschen zahlen im Schnitt, außer sie verhalten sich, wie gesagt, extrem umweltkonform, zahlen deshalb im Schnitt eher drauf.
Ein konkretes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor fehlt in dem Papier allerdings. Auch Details zur Finanzierung der Klimapolitik bleiben die Grünen schuldig. Die Schuldenbremse gelte zwar, sagt Parteichefin Baerbock.
Aber deutlich wird auch, dass die Schuldenbremse nicht bedeuten kann, dass wir nicht mehr investieren. Investitionen müssen in unserem Land vor allen Dingen in Infrastruktur und den Klimaschutz gehen.
Das gestern von der SPD vorgestellte Klimaschutzpapier beurteilen die Grünen als zu lasch.
Barbara Schmidt-Matern und so viel zu den politischen Beschlüssen und Konzepten aus Berlin. Dort beginnt nun die parlamentarische Sommerpause. Thema in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag. Seit einer guten Stunde steht er online, zum Beispiel auf deutschlandfunk.de. Seitdem die USA im letzten Jahr ankündigten, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen, haben besonders europäische Staaten darum gerungen, den Vertrag zu retten. Doch mittlerweile sieht sich der Iran selbst zumindest teilweise nicht mehr an die Vereinbarung gebunden. Heute kam in Wien eine Runde hochrangiger Diplomaten mit der iranischen Seite zusammen, um noch einmal zu verhandeln, doch ein Durchbruch blieb aus. Srdjan Govedarica.
Es war ein Schritt vorwärts, aber nicht genug und hat die Erwartungen des Iran nicht erfüllt, sagte der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi nach Abschluss der Verhandlungen in Wien. Teheran werde daher wahrscheinlich an seinem Kurs zum schrittweisen Rückzug aus dem Atomabkommen festhalten. Dass die von Deutschland, Großbritannien und Frankreich organisierte Finanzplattform Instex nun arbeitsfähig sei, erkenne der Iran zwar an. Entscheidend werde sein, ob die Plattform, die den Handel mit dem Iran erleichtern soll, auch beim Ölexport helfe, sagte der iranische Vizeaußenminister. Am Treffen in Wien haben hochrangige Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und der Europäischen Union teilgenommen, um mit dem Iran über eine mögliche Rettung des Atomabkommens zu beraten. Das Abkommen steht vor dem Ende, nachdem US-Präsident Donald Trump im Mai 2018 den einseitigen Ausstieg seines Landes verkündet und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt hatte. Der Iran hielt zunächst an dem Abkommen fest, droht nun aber mit dem schrittweisen Rückzug und erhöht den Druck auf die anderen Vertragspartner. Ziel des 2015 in Wien erzielten Abkommens war es, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Im Gegenzug sollten Handelssanktionen gegen das Land abgebaut werden.
Srdjan Govedarica. Von Februar 2017 bis Februar 2018 saß der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Untersuchungshaft in der Türkei. Der Vorwurf? Terrorpropaganda. Dann kam er frei, doch der Prozess gegen ihn läuft weiter. Heute meldete sich das türkische Verfassungsgericht zu Wort. Es verwarf die Untersuchungshaft als unrechtmäßig und sprach dem Korrespondenten der Zeitung Die Welt ein Schmerzensgeld zu. Marion Sendka.
Mehr als 2 Jahre hat sich das türkische Verfassungsgericht Zeit gelassen, um zu entscheiden, dass der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel unrechtmäßig in türkischer U-Haft saß. Yücels Anwalt Veysel Ok war fast die ganze Nacht wach, um das Urteil des höchsten türkischen Gerichts zu studieren.
Wir haben sehr spät davon erfahren, die Entscheidung kam nachts um 3. Das hat uns sehr gewundert. Deniz war sehr glücklich. Ich glaube, für Deniz ist das eine Bestätigung seiner Auffassung, dass er unrechtmäßig ein Jahr im Gefängnis war. Die Zielscheibe war, dass er beleidigt wurde. Ich denke, das wird ihn ermutigen, weiter für seine Rechte zu kämpfen.
Die nächste Möglichkeit gibt es dazu in knapp 3 Wochen, wenn in Istanbul der Prozess gegen Yücel wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung weitergeht. Dem Journalisten drohen mehrere Jahre Haft. Sein Anwalt setzt aber jetzt selbstbewusst auf einen Freispruch. Das Gericht müsse dem Urteil der Verfassungsrechtler folgen und die sind ungewöhnlich detailliert auf die Terrorvorwürfe eingegangen. Es heißt zum Beispiel, dass zahlreiche Aussagen in Yücels Artikeln falsch übersetzt worden seien. Außerdem stellten die Richter fest, dass man Yücel nicht für Aussagen eines PKK-Anführers bestrafen dürfe, nur weil er mit ihm das Interview geführt habe. Auch der AKP-Politiker und Berater von Präsident Erdogan, Mustafa Yeneroğlu, sieht alle Vorwürfe gegen Yücel ab jetzt offiziell entkräftet.
Insbesondere auch die Kritik, die Deniz Yücel in sicherlich vielen Artikeln geäußert hat, dass diese als Terrorpropaganda erachtet wurde, da hat er das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich gesagt, dass Journalisten auch solche Positionen vertreten dürfen. Und deswegen ist es für mich offensichtlich, dass auch das Hauptsacheverfahren bei den Instanzgerichten entsprechend im Sinne auch der Anwälte von Deniz Yücel ausgehen wird.
Der AKP-Politiker hält das Urteil auch für die Verfahren gegen andere inhaftierte Journalisten in der Türkei für richtungsweisend. Gewundert hat es ihn aber nicht, denn das Verfassungsgericht sei ja unabhängig.
Jeder, der das türkische Verfassungsgericht kennt, weiß ganz genau, dass das türkische Verfassungsgericht ihre Rechtsprechung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anlehnt. Und es gibt nicht einen einzigen Anhaltspunkt, was für politische Motivation sprechen könnte.
Das sieht Prozessbeobachter Christian Mir von Reporter ohne Grenzen anders. Für ihn kam das Urteil überraschend. Es zeige einmal mehr, dass die Justiz in der Türkei eine Blackbox sei.
Ich glaube im Moment, so wie ich die türkische Justiz kenne und wahrnehme in der Vergangenheit, ist das jetzt nicht, dass auf einmal wir die Pressefreiheit ausbrechen sehen in der Türkei, aber dass zumindest die türkische Justiz gerade offenbar einen gewissen Spielraum hat, bezogen auf solche Urteile. Denn in den vergangenen Monaten gab es ganz andere Urteile in ähnlich gelagerten Fällen.
Ob die Entscheidung des obersten türkischen Gerichts nun für einen politischen Sinneswandel steht oder nicht, es hat Ausstrahlungskraft weit über die Yücel-Prozesse hinaus. Anwalt Ok hofft, dass dieses Urteil vieles in der Türkei verändern wird.
Das ist eine mutige Entscheidung und darüber sind wir glücklich. Demnach müssten alle verhafteten Journalisten in der Türkei aber auch freigelassen werden. Diese Entscheidung ist nicht nur für Deniz, sondern für alle von Bedeutung.
Auch wenn das Urteil des Verfassungsgerichts spät kam, so ist der Zeitpunkt nicht unbedeutend. Es kam auf den Tag genau ein Jahr, nachdem der Prozess gegen Deniz Yücel in Istanbul begonnen hat.
Marion Sendke aus Istanbul und auch zum Fall Yücel ein Kommentar ab 19.05 Uhr. Gestern begann in Detmold der Prozess gegen drei Angeklagte wegen schweren Kindesmissbrauchs bzw. Beihilfe dazu auf einem Campingplatz bei Lüchte. Die Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt. Heute wurden erstmals Opfer befragt, Mischa Dallmann.
Tag 2 im Missbrauchsprozess Lüchte am Detmolder Landgericht ist zu Ende. Zum ersten Mal wurden heute die Aussagen von Opfern gehört, die eines Mädchens und einer inzwischen erwachsenen Frau. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben sie dem Gericht beschrieben, wie es ihnen nach dem Missbrauch auf dem Campingplatz heute geht. Opferanwältin Celia Evlice sagte danach, dass die Aussage vor Gericht wichtig gewesen sei für ihre Mandantin.
Sie war den Tränen nah, aber jetzt im Nachhinein ist sie auch unheimlich froh darüber, dass sie diesen Schritt gegangen ist und für sich selber endlich einen Abschluss finden konnte. Sie wollte einfach ihm mit ihrer eigenen Stimme sagen, das hast du mir genommen. Meine Kindheit, meine Jugend, meine, ja, wenn ich das mal so sagen kann, meine Erfahrung meiner Jugendfräulichkeit, die hast du mir genommen.
Rechtsanwalt Roman von Alvensleben vertritt vor dem Detmolder Landgericht unter anderem ein Mädchen. Um es dem Kind so leicht wie möglich zu machen, hat die vorsitzende Richterin im Prozess ihre Robe ausgezogen und sich neben das Kind gesetzt. Anwalt von Alvensleben vertritt zudem die Mutter des Mädchens. Sie war es, die die Ermittlungen gegen die Angeklagten mit einer Anzeige im vergangenen Oktober ins Rollen gebracht hatte. Für Mutter und Tochter sei die Aussage ein Abschluss gewesen.
Wir können jetzt uns als frei erklären und all das machen, was wir jetzt erstmal wollen. Uns selber wieder lieb haben wollen. Und dann fängt es an mit dem, was die Seelsorgebetreuung sagt, das ist ein Traumatologe und da hören wir auch drauf und vertrauen dem auch.
Im Unterschied dazu hat heute eine ganze Reihe von Opferanwälten angekündigt, dass ihre Mandanten nicht aussagen werden. Das Gericht hat entsprechenden Anträgen bereits zugestimmt. Auch Rechtsanwalt Peter Wüller hat erklärt, seine beiden Mandanten wollen sich nicht mehr als Zeugen vor dem Gericht äußern. Eine Kinderpsychologin habe ihm und den Eltern davon abgeraten, die Kinder noch einmal mit den traumatischen Geschehnissen auf dem Campingplatz in Lüchte zu konfrontieren.
Konfrontiert werden heißt nicht nur, dass eine Vernehmung der Kinder stattfindet. Sie sagt, allein das Erscheinen im Gerichtssaal, allein zu wissen, worum es geht, zu wissen, wer auf der Anklagebank sitzt, wäre mehr als schädlich für die weitere Behandlung der beiden Kleinen.
Das Verfahren gegen den Mitangeklagten Heiko V. aus Stade wurde inzwischen vom Hauptprozess abgetrennt. Er soll den hundertfachen Missbrauch auf dem Campingplatz per Videochat verfolgt haben. Ihm wird Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Sein Verteidiger Jan-Hendrik Popkes hofft auf ein deutlich milderes Urteil für seinen Mandanten als für die beiden Hauptangeklagten.
Wir haben die Abtrennung angestrengt, weil die Intensität der Übergriffe, um die es hier geht, der Vorwürfe ganz unterschiedlich ist und natürlich auch die Quantität. Die Vorwürfe, die gegen meinen Mandanten erhoben worden sind, ohne die bagatellisieren zu wollen, die kann ich an einer Hand abzählen. Und das ist ja eine ganz andere Dimension, die den anderen Angeklagten vorgeworfen wird.
Kommende Woche Donnerstag wird der Prozess am Landgericht Detmold fortgesetzt. Aktuell sind noch 8 Verhandlungstermine bis Ende August angesetzt.
Mischa Dallmann berichtete über den 2. Prozesstag zum vielfachen Missbrauch auf einem Campingplatz bei Lüchte. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.